Mir persönlich wurde groß aus dem Johannesevangelium, aus dem 12. Kapitel. Da wurde mir etwas sehr wichtig und groß. Vor seinem Hingang hat er noch mit den Seinen gesprochen. Und hier heißt es im Evangelium Johannes 12, vom 44. Vers an, da heißt es: Jesus aber rief mit lauter Stimme aus: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt oder hält, so richte nicht ich ihn, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat damit schon seinen Richter. Das Wort, das ich verkündet habe, wird sein Richter sein am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir aus selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir Auftrag gegeben, dass ich sagen, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Bis dahin die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, all die Worte sind so wichtig und so wert und so schwerwiegend. Und wir müssen sie beachten, besonders in unseren Tagen. Und ich dachte so an den Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat damit schon seinen Richter. Das Wort, das ich verkündet habe, wird sein Richter sein am jüngsten Tage. Liebe Brüder und Schwestern, wir sehen in diesem Ausspruch, wie genau es darauf ankommt, auf jedes Wort, das Gott aus Gnaden sendet, dass wir Acht darauf haben, dass wir es nicht ablehnen, dass wir es nicht von uns weisen, sondern dass wir darauf eingehen, dass wir es befolgen, dass wir es glauben, dass wir es beherzigen, dass wir lieb haben seine Worte. Denn seine Worte sind Geist und Leben. Seine Worte, wenn wir sie einhalten, werden uns zum ewigen Leben verhelfen. Wenn wir sie ablehnen, was ist damit? Dann kommen wir ins Gericht. Und dann wird uns die Strafe zuteil, die wir empfangen sollen. Aber liebe Brüder, ich denke, wir sind gekommen, um nicht das Wort Gottes von uns zu weisen, sondern wir sind gekommen, um es an uns zu nehmen, aufzunehmen, es zu glauben, es zu beherzigen und dann Gott dafür Dank zu sagen. Ich bin so froh, dass all diese Worte geschrieben stehen und dass wir sie uns immer wieder vor Augen führen dürfen. Ich bin so dankbar, auch für die anderen Worte alle. Unser Herr Jesus, er sagt hier, der mich gesandt hat, der hat mir Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Seht, das ist ja die Sache. Und davon reden wir ja immer wieder. Und wir sehen, alle Männer Gottes, alle Propheten, haben nicht von sich aus geredet, sondern der ihnen den Auftrag gab, der hat geredet durch diese Männer Gottes. Und wir möchten sagen, bis in unseren Tagen, Männer Gottes reden nur das, was Gott ihnen aufgetragen hat. Sie gehen nicht umher und reden nicht irgendwelche dumme Reden, sondern sie reden Gottes Wort. Denn wisst ihr, Gott hat seinen Boten nichts weiter aufgetragen, wie nur sein Wort, dass sie es reden. Wenn jemand kommt, ihr Lieben, und er bringt euch etwas anderes, dann braucht ihr ihn gar nicht aufzunehmen. Männer Gottes haben zu jeder Zeit einen Auftrag von Gott und sie reden das Wort, das ihnen von Gott aufgetragen ist. Sie haben keinen Platz für andere Dinge. Nein, auch unser Herr, er hat nur das geredet, was ihm aufgetragen ward. Ist das nicht etwas Herrliches? Brüder und Schwestern, es geht nicht so, wie Menschen meinen, dass sie sagen können, was sie wollen. Wenn Menschen meinen, sie können predigen, was sie wollen. Nun, wir hören es ja, sie predigen ja auch, was sie wollen. Aber wir fragen nur, was predigen sie? Ist es Gottes Wort? Oder sind es menschliche Überlieferungen? Oder sind es menschliche Satzungen und Dogmen? Aber der Herr ist gekommen und was hat er gepredigt? Er hat den Menschen das Heil gebracht, die Erlösung, die Befreiung, die Rettung. Und darum, ihr liebe Brüder und Schwestern, müssen wir, wie wir heute Nachmittag schon hörten, Acht geben auf jedes Wort. Denn viele Stimmen sind in dieser Welt und sie meinen, alle einen Auftrag zu haben. Aber es fragt sich, wer ihnen den Auftrag gegeben hat. Hier sehen wir unseren Herrn. Er hatte den Auftrag vom Vater, sagt er. Und das, was ihm gesagt wurde, das hat er geredet. Und wir können es noch einmal betonen, damit es in unser Herz und in unseren Ohren bleibt. Männer Gottes und Knechte Gottes reden nur im Auftrage Gottes. Nicht im Auftrage eines Menschen, auch nicht im Auftrage einer Kirche, sondern im Auftrage Gottes. Da können wir ein Amen dazu sagen. Das ist Tatsache. Lob und Dank sei unserem Herrn für seine kostbaren Worte. Und er hat uns schon so reichlich gesegnet bis zu dieser Stunde. Und er wird uns weiter segnen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Eure Stimmen sind noch gut, unsere nicht mehr ganz so. Aber ich bin Gott sehr, sehr dankbar für die Versammlungen, die wir hatten, für sein Wort, für jeden Gedanken, der uns groß geworden ist, ja für alles, was Gott an uns getan hat. Ich glaube, wenn wir das Lied singen würden, dass Gott Großes an uns getan hat, dann würden wir damit nur die Wahrheit sagen. Heute haben wir das Mahl des Herrn, anschließend die Fußwaschung. Und ich könnte mir vorstellen, dass unser Herr bestimmte Themen auch in einer gewissen Lautstärke behandelte, wenn er die Schriftgelehrten zurechtwies, dann war das wohl ganz kräftig. Aber wenn er mit den Seinen sprach, dann hat er es ihnen herzlich und innig gesagt. Und besonders, wenn wir das Mahl des Herrn feiern und uns an sein Leiden und Sterben erinnern, dann geht es uns durch Mark und Bein. Es dringt uns in das tiefste Innere unserer Seele wenn wir daran denken, dass er die Herrlichkeit verlassen, Menschengestalt angenommen hat und hat dann sein Blut vergossen, um uns zu erlösen. Und wir singen ja immer wieder, herrliches Golgatha. Heute werde ich einige Bibelstellen lesen. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem hören könnt. Wenn nicht, dann sagt unserem Bruder, dass er die Anlage ein wenig lauter schalten soll, denn ich kann nicht lauter schalten. Gelobt sei der Name des Herrn. Alle, die heute Nachmittag hier waren, sind sicher gesegnet worden. Für mich war das etwas ganz Großes und Besonderes. Der Herr hat in diesen Tagen mit uns in wunderbarer Weise gesprochen und wir haben sein Wort nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in der Tat ist, nämlich als Gottes Wort aufgenommen. Und im Worte Gottes ist ja die Kraft Gottes enthalten. Lasst mich schon gleich mit dem Lesen der Schriftstellen beginnen. Bruder Russ hat ja schon etwas ganz Besonderes gesagt, dass alle, die von Gott gesandt sind, nicht irgendetwas reden, sondern Gottes Wort verkündigen. Johannes schreibt im 1. Johannes im 4. Kapitel im 6. Vers: Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Johannes wusste sich, wie Petrus und Paulus und Jakobus und alle Apostel und Männer Gottes vom Herrn gerufen, beauftragt, und sie wussten ganz genau, wer das Wort Gottes, das sie verkündigen, nicht hört, der hört nicht auf Gott. Wer sie nicht aufnimmt, der nimmt den nicht auf, der sie gesandt hat. Es war nicht eine Frage, wie stehe ich zu Paulus oder zu Petrus oder zu Jakobus oder Johannes. Im Grunde genommen war es die Frage, wie stehe ich zu Gott? Und alle, die recht standen vor Gott, haben auf das Wort gehört, das Männer im Auftrage Gottes gesprochen haben. Wir wissen, in unserer Zeit wird ja sehr oft gefragt, wie stehst du zu Bruder Branham? Ich habe das zum Beispiel sehr oft gehört. Und manche von euch mögen sogar vernommen haben und in etwa die Frage gestellt bekommen haben, wie stehst du zu Bruder Frank? Verzeiht, wenn ich das heute hier so mal von Herzen sage. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wer eine solche Frage stellt, ist noch gar nicht im Reiche Gottes. Der ist noch gar nicht wiedergeboren. Der weiß noch gar nicht, worum es in diesen Tagen geht. Der lebt in einer frommen Scheinwelt und Einbildung und wird am Ziele vorbeigehen. Mit mir hat die Sache Gottes doch überhaupt nichts zu tun. Ich gebe lediglich weiter, was ich vom Herrn empfangen habe. Und alle, die aus Gott sind, werden auf seine Stimme hören. Lasst uns weitere Worte der Heiligen Schrift lesen. Hebräer Kapitel 7 in der zweiten Hälfte von Vers 21. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. Dementsprechend ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Außerdem sind dort Priester als Vielheit vorhanden gewesen, weil sie durch den Tod daran gehindert wurden, zu verbleiben. Hier aber ist es ein solcher, der, weil er in Ewigkeit bleibt, ein nie wechselndes Priestertum im Besitz hat. Daher vermag er auch denen, die durch seine Vermittlung zu Gott hinzutreten, vollkommene Rettung zu schaffen. Er lebt ja immer da, um fürbittend für uns einzutreten. Einen solchen hohen Priester mussten wir haben, der heilig, schuldlos, unbefleckt ist, von den Sündern geschieden und über die Himmel hoch erhöht, der nicht wie die hohen Priester Tag für Tag nötig hat, zunächst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Jesus Christus, unser Herr, ist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und Melchisedek war der König von Salem. Er hatte keinen Anfang, er hat kein Ende. Und wir sehen, dass unser Herr ein ewiges Königtum aufgerichtet hat und einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat. Er musste schuldlos, heilig, unbefleckt von den Sündern geschieden sein. Aber das alles hat ihn dazu veranlasst, um uns, die wir von Gott getrennt waren, mit Gott zu versöhnen und eins mit ihm zu machen. In Kapitel 8 lesen wir von Vers 10: Darin soll der Bund bestehen, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, so lautet der Ausspruch des Herrn. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn hineinlegen und sie ihnen ins Herz schreiben und will dann ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Welch ein wunderbares Wort. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Herde seiner Hand, die er weidet. Lasst uns aus Offenbarung, dem ersten Kapitel von Vers 4 lesen. Ich, Johannes, sende den sieben Gemeinden in der Provinz Asien meinen Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war
und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Wenn wir all diese Worte zu Herzen nehmen, darin steht so viel geschrieben. Wir können im Einzelnen nicht darauf eingehen. Dennoch hoffe ich, dass wir nicht nur lesen, sondern zu Herzen nehmen, was hier geschrieben steht, und uns dessen bewusst werden, dass auch wir damit gemeint sind, dass wir Erlöste sind, dass für uns der Preis bezahlt wurde, dass wir zu Königen und Priestern gemacht worden sind. Wenn wir 1. Petrus Kapitel 1 aufschlagen und hier von Vers 18 lesen, dann stehen wieder herrliche Worte geschrieben. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines fehllosen, unbefleckten Lammes. Auch dieses Wort muss uns zu Herzen gehen. Manchmal habe ich den Eindruck, als warten wir noch alle auf das, was Gott tun soll. Er hat's getan. Wir sind erlöst. Der Preis ist bezahlt worden. Und das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl an das, was am Kreuz auf Golgatha geschah, nicht erst geschehen wird. Es ist vollbracht, es ist geschehen. Wir sind erlöst durch das Blut des Lammes, das vergossen wurde. Wenn wir im Johannesbrief lesen, so wissen wir, dass er ja der Lieblingsjünger Jesu war, so wird er bezeichnet. Und er spricht sehr viel von der Liebe. Und hier wird Folgendes gesagt. 1. Johannes Kapitel 3 von Vers 13. Wundert euch nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, verbleibt im Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als bleibenden Besitz in sich trägt. Höret, was in Vers 16 steht. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. so sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für die Brüder hinzugeben. Über solche Worte haben wir sicher lange hinweg gelesen, und manche sind so voller Hass, dass ihnen fast alle Nähte platzen, und sie lächeln einem ins Gesicht und sagen: Ich habe nichts gegen dich. Gott durchschaut all solche Sachen. Unsere Worte müssen mit unseren Taten übereinstimmen. Wenn dem nicht so ist, dann können wir sie uns sparen. Hier ist der Maßstab. Ein jeder, der von Gott herausgeliebt wurde und ein Bruder in Christo geworden ist, dem gilt dieses Wort, das wir gelesen haben. So sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für unsere Brüder hinzugeben. Wer hat darüber schon mal nachgedacht? Wer würde sein Leben für seinen Bruder so voll und ganz einsetzen? Ja, es preisgeben, es hingeben, wie unser Herr es für uns hingegeben hat. Darin wird wahre göttliche Liebe, wie sie in unserer Erlösung am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist, in allen Erlösten offenbar. Und wenn dieselbe Liebe Gottes, die am Kreuz in unserem Erlöser uns gegenüber offenbar wurde, nicht durch uns offenbar wird, dann betrügen wir uns selber und werden an unserer Erlösung weiter arbeiten und damit nicht fertig werden, auch wenn wir 70 oder 80 Jahre alt würden. Es sei denn, wir begreifen, dass es ein vollbrachtes, von Gott geschenktes Erlösungswerk ist am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich geschehen. Können wir das im Glauben heute Abend wirklich annehmen, und sind wir als Brüder bereit, für unseren Bruder einzutreten, uns vor ihn zu stellen? Sind wir bereit, mit unserem Leben füreinander gerade zu stehen, ja einzutreten? Es ist mehr als nur eine Theorie, und wir sind ja nicht hier, um leichtfertig über diese Dinge hinwegzugehen, sondern das Wort Gottes ernst zu nehmen. Ich lese den ganzen Vers noch einmal. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für die Brüder hinzugeben. Wer von euch Brüdern, die ihr heute alle in diesem Raum sitzet oder die Aufnahme auf einer Kassette oder einem Band hören werdet, seid schon jemals in die Lage gekommen, für einen Bruder einzutreten und das um jeden Preis bis zur letzten Konsequenz, und ihr habt es tatsächlich getan. Wenn noch nicht, dann soll's von heute ab so sein. Wollen wir mit Gott einen Bund schließen. Er hat ihn ja mit uns geschlossen. Wollen wir ihm heute ganz neu sagen, Herr, du kannst mit uns rechnen. Hilf uns dabei, damit dein Wort Wahrheit werde in unserem Leben. Wir lesen jetzt aus dem Matthäus-Evangelium die bekannten Verse aus dem 26. Kapitel, Matthäus 26, von Vers 26. Während des Essens aber nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihnen den mit den Worten, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tage, an dem ich es neu mit euch trinken werde im Reiche meines Vaters. Hier hat unser Herr das Abendmahl eingesetzt, während er das Passamahl mit seinen Jüngern feierte und hat das, was auf Golgatha geschehen würde, schon ehe es geschah, bildlich dargestellt und hat uns so das Abendmahl verordnet. Und wir wissen, Paulus hat es ja dann gesagt, dass er es vom Herrn empfangen hat, wie er es uns überliefert hat. Lasst uns dazu aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel lesen. 1. Korinther, Kapitel 10, von Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, so sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Welch ein wunderbares Wort! Der Kelch des Segens, den wir segnen. Es ist schon der Kelch des Segens und dennoch segnen wir ihn und von Herzen sagen wir's. Ihr Lieben, heute wollen wir als die bluterkaufte Schar den Kelch gemeinsam zu uns nehmen und die göttliche Gemeinschaft, die auf Golgatha aufgerichtet wurde, auch in unserem Herzen aufrichten lassen, dass es ein Kelch des Segens wird und gleichzeitig eine Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Schaut, du bist es und ich, wir alle sind mit dem Blute Christi erkauft worden. Heute dürfen wir an dem Brot und an dem Kelch Anteil haben, weil wir glauben, dass Christus, unser Erlöser, seinen Leib hat schlagen und martern lassen. Und weil wir glauben, dass er sein Blut vergossen hat für viele zur Vergebung der Sünden. Und wie es der Prophet Jesaja schon im Glauben ausgesprochen hat, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Unsere Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Möge nicht nur Belehrung über prophetisches Geschehen, nicht nur Belehrung über das, was Gott verheißen hat, sondern auch die göttliche Belehrung über das Abendmahl heute tief in unsere Herzen dringen. Gott rechnet mir nichts an, Gott rechnet dir nichts an, du rechnest mir nichts an und ich dir nicht, sondern wir alle stellen uns unter das Blut der Vergebung und Versöhnung. Wir sind mit Gott und untereinander versöhnt, wenn wir glauben, was Gottes Wort uns sagt. Wenn wir darauf von Herzen ein Amen haben, dann wird Gott uns gewiss segnen. Weiter steht hier, weil es ein einziges Brot ist, so sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Ihr Lieben, wenn wir das eine Brot vor uns sehen, das ist eine Einheit. Und wenn dieses Brot gebrochen wird, dann sind es viele einzelne Teile. Wir als Gemeinde des lebendigen Gottes bestehen aus vielen Gliedern, aus einzelnen Gliedern, aber wir bilden den einen Leib des Herrn, und dieser Leib des Herrn muss funktionsfähig werden, einsatzbereit sein für Gott und für den Auftrag, der noch auszuführen ist. Und damit gilt es, voll und ganz aufgrund des Wortes Gottes zu begreifen, was es bedeutet, wenn wir jetzt das Mahl des Herrn feiern. Lass mich's dir sagen, wenn du in deinem Herzen die Gewissheit hast, dass du zu dem Leibe des Herrn gehörst, nicht nur mal kommst, sondern dass du in deinem Herzen weißt, ich gehöre zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Ich habe die Gnade Gottes erfahren, und das in deinem Herzen fest beschlossen ist, wie wir vorhin gelesen haben, dein Leben für die Brüder einzusetzen, wie unser Herr sein Leben für uns dahin gegeben hat. Lasst uns jetzt aus 1. Korinther Kapitel 11 lesen. Hier schreibt Paulus, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Auch diese Worte sind kostbar und ich bin davon überzeugt, dass uns die gesamte Heilige Schrift ganz gleich, wo wir lesen und welch ein Thema behandelt wird, dass alle Oberflächlichkeit ein Ende gefunden hat und dass der Geist Gottes das Wort Gottes nimmt und es tief in unsere Herzen hineinschreibt, wie wir es gelesen haben. Nach jenen Tagen werde ich einen Bund mit ihnen schließen und meine Worte in ihre Herzen hineinschreiben. Nicht im Kopf herum, sondern tief im Herzen und darin bewegen und bewahren wir sie. Gott hat durch Jesus Christus den neuen Bund mit uns geschlossen und wir dürfen uns als das Bundesvolk Gottes aus Gnaden betrachten und wir dürfen das Mahl des Herrn feiern und während wir das Brot zu uns nehmen und auch den Kelch, danken wir unserem Gott und Herrn, dass er uns herausgeliebt hat, ja erlöst und begnadigt hat und dass wir sein Eigentum sein dürfen. Jetzt möchte ich doch noch die Stelle von der Fußwaschung lesen, damit auch diejenigen, denen es nicht geläufig ist, wissen, dass es geschrieben steht und dass es unser Herr selber gesagt hat. Ich lese aus dem Johannesevangelium, dem 13. Kapitel von Vers 3. Weil nun Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, erhob er sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen leinenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem leinenen Schurz zu trocknen, den er sich umgebunden hatte. So kam er denn auch zu Simeon Petrus. Dieser sagte zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus entgegnete ihm, nun und nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simeon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm, wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Er kannte nämlich seinen Verräter wohl, deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dieses wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Muss ich oder jemand auch nur einen einzigen Satz oder Vers hinzufügen? Nein, das, was wir gelesen haben, ist so klar und so deutlich, dass weder eine Frage entstehen kann, noch dass man eine Antwort dafür suchen müsste. Hier ist alles bestens gesagt und beschrieben. Gott sucht ja nicht Menschen, die mit dem Kopfe herangehen an die Heilige Schrift und die manches darüber sagen wollen. Solche Menschen kann Gott nicht brauchen. Er sucht Leute, die von Herzen kindlich, einfach und demütig das tun, was er gesagt hat. Ihr wisst ja, Petrus ist erschrocken und zusammengefahren, als der Herr ihm sagte, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Ja, das war das Ende seiner Frage und seines Arguments. Er hat nur noch ausrufen können, Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch den Kopf und alles. Dann macht's uns nichts mehr aus. Wenn wir nur den Anteil an unserem Herrn haben, ja, dann mag jemand sagen, ist der Anteil von der Fußwaschung abhängig. Ich sag euch heute, der Anteil ist von jedem Worte Gottes abhängig. Wir können nicht eins nehmen und das andere ablehnen, eins glauben und das andere nicht glauben, sondern jedes Wort Gottes ist reine Wahrheit. Und alle, die Anteil am Herrn haben wollen, die sagen Ja und Amen zu jedem Worte Gottes. Halleluja! Gepriesen und gelobt sei der Name des Herrn.
Ich bin sicher, dass wir das Mahl des Herrn in einem ganz neuen, göttlichen Lichte sehen und dass der Herr es uns tief ins Herz hineinschreiben möchte. Und nicht nur das, er möchte sein Wort durch uns ausleben können.
dass nicht mehr wir uns selber lieben, sondern Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, damit wir aus allem Ungehorsam herausgenommen und mit Gott Gemeinschaft haben können und dass wir mit ihm und miteinander aufs Innigste und Göttlichste verbunden sein können. Es ist geschehen durch das Kreuz, durch den Gekreuzigten. Aber nun möchte Gott, dass es in uns Realität wird, dass wir dieses Wort im Glauben annehmen und sagen, Herr, du hast mich erlöst. Du hast deine Liebe geoffenbart. Schenke Gnade, dass ich sie meinen Brüdern so weitergeben kann, wie du sie mir zuteil werden ließest. Brüder, sind wir von heute an bereit, füreinander einzustehen, das Leben aufs Spiel zu setzen, ja, preiszugeben, wenn es um unseren Bruder geht. Möge Gott das jetzt wirken. Vielleicht spüren wir es nicht, dass es laut wird, aber Gottes Geist dringt tief in unsere Herzen. Er überzeugt uns und zeigt uns allen Mangel und tröstet uns gleichzeitig und stärkt uns, weil wir bereit sind, dieses Wort auszuleben. Der allmächtige Gott, der heute so väterlich mit uns gesprochen hat, schenke uns die Kraft, das in die Tat umzusetzen und auszuleben. Ihm sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Amen.